Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Predigt vom Projekt Kirche. Bevor ich gleich den Predigttext lese, hier noch kurz die Info, dass wir leider am Sonntag technische Probleme hatten und deswegen leider ein kleines Stück des Anfangs und auch des Endes der Predigt bei dieser Aufnahme fehlt. Das bitten wir ganz herzlich zu entschuldigen. Und jetzt lese ich den Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt. Der steht im Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehört. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genau so, wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was richtig und gut ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben.
Oder vielleicht für einige von uns, die schon länger so im Glauben unterwegs sind, ist das auch eine Herausforderung, dass manche Dinge vielleicht schon so Routine geworden sind und man macht das eben einfach so und es fühlt sich aber irgendwie nicht mehr so wirklich frisch und lebendig und begeisternd an, vielleicht so, wie es mal am Anfang war. Und das ist so ein Wunsch, so eine Herausforderung, dass wieder mehr frische, begeisternde Erfahrungen irgendwie auch in das Glaubensleben reinkommen. Und ich finde, das sind alles so ganz normale Prozesse und Spannungen auch so in verschiedenen Phasen unseres Glaubens. Und ich glaube, die Ermutigung und diese Hilfestellung, die Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Kolosse gibt, die haben sowas, was Zeitloses. Was eben nicht nur damals für die Leute hilfreich war, sondern Erfahrungen, von denen auch wir heute noch in unserem Glauben profitieren können, die uns sehr, sehr gut tun können. Ich finde, man könnte sogar sagen, dass Gott selbst Paulus hier gebraucht hat, um über die Jahrhunderte hinweg auch immer wieder zu Menschen zu sprechen. Er ist auch ein Brief, der mir persönlich schon viel bedeutet hat. Und da steckt einfach so ein Weisheits- und Erfahrungsschatz auch für uns drin, der dazu beitragen kann, dass unser Glaube fest wird, dass er gesund wird, dass er tiefer geht vielleicht in manchen Punkten. Und genau deshalb diese Idee, auch euch den Text nochmal mitzugeben, dass ihr selber damit auch arbeiten könnt und das für euch vertiefen könnt, wenn ihr wollt. Und die ersten Abschnitte aus diesem Brief, die Julia gerade vorgelesen hat, die steigen dann auch direkt in dieses Thema ein. So, wie wird unser Glaube denn tief, fest, weit vielleicht auch ein Stück weit? Ja, wie wird unser Glaube, der vielleicht noch ein bisschen jung, ein bisschen unsicher auch ist, wie wird der stabil? Wie gewinnt der so eine Festigkeit? Oder wie wird unser Glaube, der sich vielleicht inzwischen ein bisschen verstaubt schon fast anfühlt, wie wird der wieder lebendig und frisch? Und das ist auch die einzige Fragestellung, mit der ich mich in der Predigt heute beschäftige, um die es in der Predigt heute geht. Es gibt, so grob könnte man die Predigt vielleicht trotzdem in zwei Abschnitte unterteilen, so in einem ersten Teil ein bisschen mehr tatsächlich in die einzelnen Verse, in den Text reingehen und dann in einem zweiten Teil geht es ein bisschen mehr um die Frage, was das denn jetzt für uns bedeutet, was wir damit machen, was in diesem Text steckt. Und bevor wir gleich ein bisschen mehr ins Detail in diesen Text reingehen, noch zwei ganz kurze Anmerkungen. Nämlich erstens, dieser Brief ist ganz explizit an gläubige Menschen adressiert, an Menschen, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind, heißt in den ersten Versen. Aber auch wenn euch das jetzt vielleicht nicht direkt anspricht, wenn ihr eher sagen würdet, ja, ich habe da noch grundlegende Zweifel, ich würde mich nicht so identifizieren, würde ich euch trotzdem einladen, euch auf diesen Text einzulassen. Man bekommt dadurch, durch die Beschäftigung damit auch, finde ich, so einen ganz schön unzensierten Blick darauf, so auf das Innenleben von der Gemeinde und darauf, was es denn bedeuten kann, wie es denn aussehen kann, zu glauben. Also herzliche Einladung, euch auch in diesem Sinne darauf einzulassen. Zweite kurze Anmerkung. Einige Gedanken in dieser Predigt, auch der Aufbau dieser Predigt, habe ich Konstantin von Abendroth zu verdanken, einem der Gründungspastoren des Berlin-Projekts, der letzte Woche hier bei unserem Jubiläum auch ein Grußwort gesagt hat. Und der hat vor einigen Jahren schon eine Predigt zu diesem Text gehalten, wo er viele Punkte, viele Aspekte, die auch mich daraus angesprochen haben, die mich bewegt haben, einfach so schön auf den Punkt gebracht hat, dass ich mich dann doch sehr stark an ihm orientiert habe in einigen Sachen. So, jetzt steigen wir endlich ein in den Text. Wie reagiert Paulus auf dieses Anliegen, auf diese Frage? Was macht den Glauben fest? Was macht ihn lebendig? Wie wird er auch erwachsen? Und die Antwort, die Reaktion, die sich wie so ein roter Faden durch diese ersten Abschnitte zieht, ist ganz einfach, was unseren Glauben festmacht, ist Gott. Ja, Gott macht das. So, gleich zu Beginn, Vers 3 und 4 von diesem Abschnitt, spricht Paulus davon, wie dankbar er schon ist für den lebendigen Glauben und für die liebevolle Art, die Menschen in Kolosse füreinander haben. So, er ist dankbar dafür. Und wem dankt er dafür? Er dankt Gott dafür. Ja? So, das bedeutet, dass der Grund dafür, dass dieser Glaube so lebendig ist bei den Kolossern, dass sie so liebevoll miteinander umgehen, den sieht er jetzt nicht darin, dass die irgendwie sich das toll erarbeitet haben. Das liegt nicht daran, dass sie das irgendwie so wunderbar umgesetzt haben, sondern das macht Gott. Ja, Gott ist der Urheber dessen, was so gut läuft, was so lebendig ist im Glaubensleben der Kolosser. Weiter dann in Vers 6. Da verwendet Paulus das Bild von Früchten, die Botschaft des Evangeliums auf der ganzen Welt und jetzt eben auch in dieser Gemeinde in Kolosse hervorbringt, die sie wachsen lässt. Und das ist ja auch wieder ein Bild dafür, was entsteht. Also der Glaube ist kein Produkt, das man irgendwie so Schritt für Schritt zusammenbaut, wie so ein IKEA-Regal mit 27 Schritten, die man vollziehen muss und wo man dann beim 17. Schritt doch merkt, dass es ein Fehler war, den 11. vor dem 10. Schritt zu machen, sondern das ist was Lebendiges, was so eine ganz eigene Dynamik mitbringt, was wächst, Gott macht das. Weiter in Vers 8, da erwähnt Paulus dann nochmal die Liebe der Kolosser und formuliert das dann so, dass das die Liebe ist, die Gottes Geist in euch wirkt. Ja? Auch hier wieder, Gott macht das, Gott bewirkt diese Liebe und es ist immer wieder dasselbe, so Gott macht das, Gott macht das, Gott macht das. Er betont immer wieder dieselbe Botschaft, denselben Punkt. Ab Vers 9, der zweite Abschnitt, geht es dann nicht mehr um die Dinge, für die Paulus dankbar ist, die er toll findet, sondern es geht um das, wo er vielleicht noch Wachstumspotenzial sieht, wo es noch Veränderungsmöglichkeiten gibt bei der Gemeinde. Und genau, es geht um solche Dinge wie die Weisheit, Gottes Willen zu erkennen, darum imstande zu sein, stets das Richtige zu tun, das zu tun, was richtig ist. Es geht darum, Gott nochmal immer besser, immer tiefer kennenzulernen und darum, in jeder Situation standhaft und geduldig bleiben zu können. Ja, um solche Dinge geht es da. Also krasse Aussagen, finde ich, die man vielleicht beim ersten Lesen, springen die noch nicht so raus, aber wenn man sich das mal zu Gemüte führt, geht es da eigentlich schon ans Eingemachte. Und spätestens jetzt würde man doch eigentlich so eine Aufforderung erwarten, dass die Leute doch jetzt mal aktiv werden sollen, ja, dass sie da dranbleiben sollen, ein bisschen was machen sollen. Aber auch hier ist das im Text einfach so, dass Paulus in Vers 9 Gott darum bittet, durch seinen Geist aktiv zu werden und das, all diese Dinge zu bewirken. Vers 11, wenn ihr mitlest, ist dann sogar als Zusage formuliert. Ja, Gott wird euch ausrüsten mit all der Kraft, die ihr braucht, um standhaft und geduldig zu bleiben. Und als dann doch endlich, sagen vielleicht die Macherinnen und Macher unter uns, in Vers 12 so die erste Aufforderung kommt, die dieser Brief formuliert, die Paulus hier formuliert, ist das so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem I für diese Botschaft, denn die Aufforderung lautet einfach, freut euch und seid dankbar. Ja, freut euch und seid dankbar Gott gegenüber für all das, was er macht. Dann folgt nochmal ein letztes Bild, eine letzte Illustration, nochmal in die gleiche Kerbe schlägt, nämlich das Bild von einem Erbe, was ja auch was ist, was wir einfach bekommen, wofür wir nichts machen, was wir einfach empfangen, weil jemand anderes dafür gearbeitet hat. Und wir profitieren einfach davon. Ja? Gott schenkt uns dieses Erbe. Auch hier nochmal, Gott macht es. Gott macht es. Die ganze Zeit. Warum betont Paulus das hier so sehr? Ja, warum diese Überbetonung vielleicht, könnte man sogar sagen, direkt zu Beginn dieses Briefes? Könnte es sein, dass vielleicht genau an der Stelle so ein Wunderpunkt in unserem Glauben liegt? Ja, kann sein, dass das was ist, was wir nicht so wirklich glauben können. Dass Gott es ist, der unseren Glauben wachsen lässt. Dass er es ist, der unseren Glauben festmacht. Und ich habe mich dann gefragt, ob sich diese Verletzlichkeit unseres Glaubens, wenn man so will, nicht auch so an bestimmten Indizien einfach immer wieder in unserem Alltagsleben zeigt. Also vielleicht an solchen Dingen wie so der Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Eine falsche Entscheidung vielleicht auch schon getroffen zu haben. Und dann vielleicht auch mit Blick auf Gott vielleicht so die bange Frage von, steht jetzt diese Entscheidung irgendwie zwischen mir und Gott? Kann Gott mich vielleicht dadurch weniger gebrauchen, dass ich jetzt hier irgendwie was falsch gemacht habe oder was falsch machen könnte? Oder vielleicht auch so eine Verkrampfung in unserem Arbeiten. So, und ich muss das jetzt aber irgendwie noch hinkriegen und muss das alles genau richtig machen. Es muss perfekt werden. Oder vielleicht auch in so einem Gefühl, dass wir uns irgendwie beweisen müssen. So, wir müssen uns selbst gegenüber immer wieder beweisen. Wir haben das Bedürfnis, uns anderen gegenüber zu beweisen. Wir haben vielleicht auch das Bedürfnis, uns Gott gegenüber zu beweisen. Vielleicht auch so dieses Gefühl, wir müssen Gott irgendwie beweisen oder zeigen, dass wir auch zu den Guten gehören oder ihn davon überzeugen, dass er uns auch mal was Gutes tut. Oder vielleicht auch in so einem Umgang mit unseren eigenen Fehlern und Schwächen, wo es uns schwerfällt, das irgendwie gut aufzuarbeiten, gut damit umzugehen. So, und kann das sein, dass wir vielleicht an solchen Punkten, wo es drauf ankommt und wo es wirklich einen Unterschied machen würde, dann am Ende doch eher an uns selbst glauben als an Gott. Ich will das noch kurz illustrieren mit einem recht banalen Beispiel. Mein Eindruck ist, dass wir den Glauben manchmal so leben oder so behandeln wie ganz viele andere Abläufe, die wir auch aus unserem Alltag kennen. Also zum Beispiel wie den Umgang mit so einem Konsumgut, der Umgang mit einer Ware. Ich habe mir letzte Woche ein Fahrrad gekauft und bei diesem Fahrrad habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Ich habe sehr viel Research betrieben, weil ich ein Fahrrad wollte, das erstens praktisch ist, wo ich auch den Anhänger mit den Kids hinten noch dranhängen kann. Das heißt, das braucht eine gewisse Stabilität, Praktikabilität, muss straßentauglich sein. Ich wollte aber auch was Sportliches, was für den eigenen Ausgleich, was womit ich selber auch ein bisschen Spaß haben kann und was jetzt nicht nur praktisch ist. Und natürlich wollte ich nicht zu viel Geld dafür ausgeben, weil bei einem Fahrrad besteht natürlich auch immer die Möglichkeit hier, dass es mal abhanden kommt bzw. geklaut wird. So, das heißt, ich habe mich in verschiedene Sachen eingelesen, mir verschiedene Shops angeschaut und so für meine Verhältnisse wirklich viel gelesen und Research betrieben. Und der entscheidende Punkt für mich, der entscheidende Text war dann ein Blog von jemandem, der ein günstiges Rennrad umgerüstet hat, so dass man damit eben auch, dass es straßentauglich ist, dass es wettertauglich ist und alles schön im Detail aufgelistet hatte, welche Teile man dafür noch braucht. Dieses Fahrrad war natürlich in ganz Berlin ausverkauft. Aber ich hab's da, es hat dann tatsächlich funktioniert, dass in einem Laden in Schöneweide eines dieser Fahrräder verfügbar wurde, weil es jemand irgendwie zurückgegeben hat, weil da ein kleines Problem war. Also habe ich mich auf den Weg gemacht nach Schöneweide, um dieses Fahrrad erstmal auszutesten und dann zu kaufen. Und habe es dann auch direkt nach Hause geradelt und dachte, ah, es ist ein Traum. Ja, es ist so ich konnte den ersten Adrenalinkick schon mal spüren, wenn man einfach so anzieht. Bin extra noch über so einen kleinen Umweg, dass ich so über eine Brücke mal über einen Hügel fahren kann. Und so dieses Gefühl, dass die anderen Fahrräder einfach stehen, wenn man anzieht, zu erleben, das war so. Ich habe gemerkt, dass das ein wirklich tolles Fahrrad ist und war direkt überzeugt von diesem Kauf. Seither ist es im Wesentlichen auf meinem Balkon rumgestanden, weil ich erstens noch eine Kette gebraucht habe, inzwischen ist sie da, um das richtig anzuschließen, und zweitens, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, das nochmal zu verwenden und nochmal weiter zu genießen. Und das hat mich so, also montags habe ich das geholt, das Fahrrad, und das hat mich so im Laufe der Woche schon immer wieder ein bisschen gefuchst und geärgert auch. Und ich hatte so ein bisschen, ich muss doch jetzt dieses Fahrrad verwenden, ich muss doch jetzt was damit machen. So, ich will das doch auskosten. So, und es ist natürlich, es ist meine Verantwortung und auch mein Fehler sozusagen, dass ich nichts mit diesem tollen Fahrrad anfange. Und da, gerade bei dem guten Wetter, was wir letzte Woche noch hatten, hatte ich zwischendurch dann schon so ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir trauen Gott genauso viel bzw. genauso wenig zu wie so einem Fahrrad, wie so einem Konsumgut letztendlich. So, wir haben vielleicht viel über Gott schon gelesen oder gehört, wissen viel irgendwie aus biblischen Texten, anderen Büchern, Predigten und so. Wir haben unseren Research eigentlich betrieben vielleicht. Wir sind eigentlich auch überzeugt von den meisten Sachen oder haben so Sachen gefunden, eigentlich so eine Glaubensüberzeugung, wo wir wissen, das ist irgendwie toll, das ist schön. Ja, wir haben vielleicht auch tatsächlich so einzelne wertvolle Glaubenserfahrungen gemacht. Aber dann haben wir doch das Gefühl, so wenn wir zu wenig erleben, das ist unsere Verantwortung. Ja? Ich mache irgendwie nicht genug, ich nutze das nicht genug aus, ich muss irgendwas falsch machen. Das liegt einfach nur an mir. Und wir trauen Gott wirklich nur so viel zu, wie einem Fahrrad, das halt passiv auf dem Balkon rumsteht und es an uns liegt, wie sehr wir es benutzen. So wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus dieser Denke, aus dieser Haltung ein Stück weit raus? Gott, wie lernen wir Gott mehr zuzutrauen als einem Fahrrad? Und mit der Frage will ich auch überleiten so zum zweiten Teil der Predigt, was wir denn jetzt machen mit dieser Aussage, dass Gott unseren Glauben wachsen lässt, dass er selber initiativ wird. Oder, ich will das nochmal anders formulieren, ich habe versucht, das so in einem Satz auf den Punkt zu bringen. Was machen wir mit diesem Paradox, dass unser Glaube umso erwachsener wird, je mehr kindlicher Glaube wird? Ja, so kindlicher Glaube, der darauf vertraut, Gott macht das, Gott kümmert sich schon. Und ich finde, es kann eigentlich jetzt nur darum gehen, diesen Kern des Glaubens immer wieder neu zu begreifen, das irgendwie immer wieder neu sacken zu lassen, neu durchzubuchstabieren, vielleicht auch für bestimmte Bereiche in unserem Leben. Oder wie Paulus das in Vers 6 hier schon formuliert, so als Startpunkt für die Kolosser, Gottes Gnade zu erkennen und zu begreifen, so wirklich zu begreifen, was diese Botschaft denn jetzt für mich bedeutet. Und der einzige Anhaltspunkt, den dieser Text gibt, die einzige Aufforderung, ist tatsächlich dieses, freut euch und seid dankbar. Freut euch und seid dankbar. Und das wirkt vielleicht erstmal nach unfassbar wenig, so ja, was soll das denn bringen? Aber ich glaube, das kann durchaus was bewirken. Das unterschätzen wir vielleicht. Eine alte Freundin von mir hat vor kurzem einen Blog gestartet, polyground.net. Ich glaube, es ist ein Wortspiel mit Holy Ground, aber Poly sind dann auch viele. Es geht irgendwie um Vielfalt und Glaube und Meinung und so. Und die Autorinnen setzen sich in diesem Blog mit so verschiedenen kulturellen, gesellschaftlichen, politischen Themen auch auseinander und stellen dann immer wieder die Frage nach Gott und nach Glaube und Kirche und was das für eine Relevanz für diese Themen hat. Und in einem ihrer Beiträge geht es um eine Überschneidung zwischen christlichem Glauben und positiver Psychologie. Also laut Martin Seligmann schreibt sie dann, einem der Urväter dieser positiven Psychologie, dieser Denkrichtung, kann so eine innere Haltung der Dankbarkeit unter anderem dazu beitragen, dass wir nicht verbittert werden, dass wir nicht bitter werden oder dass wir uns vielleicht selber auf so eine Opferrolle festschreiben in manchen Situationen. Und ich will kurz den letzten Abschnitt aus diesem Post vorlesen, die Schlussfolgerung, zu der sie dann kommt. Dankbarkeit üben und seinem Nächsten Gutes tun. Das hilft zum einen unseren Mitmenschen und schließlich kann es auch entscheidend dazu beitragen, dass wir nicht bitter werden und uns als Opfer von Umständen und den Zufälligkeiten des Lebens betrachten. Ich möchte daraus kein Patentrezept machen. Es bleibt für mich auch eine offene Frage, wie es sich mit dieser Auffassung verhält, wenn ich selbst in äußerst große Not geraten sollte. Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt mir lediglich die Hoffnung, dass ich auch dann tiefe Freude empfinden kann. Auf jeden Fall fasziniert mich, dass die positive Psychologie anhand von Forschungen und Studien zu Ergebnissen kommt, die Jesus schon in zu seiner Lebenszeit beworben hat. Und ich erlebe, wie es dankbaren und engagierten Menschen in meinem Umfeld leichter fällt, durch das Leben zu gehen, auch wenn sie an vielen Stellen genügend Gründe hätten, sich in erster Linie als Opfer zu fühlen. Ich fand diesen Text, diesen Abschnitt schon sehr, sehr durchdacht, sehr schön ausbalanciert, so wie sie das formuliert, ja, ohne daraus jetzt so ein Patentrezept zu machen, ja, ohne schon wieder so einen erhobenen Zeigefinger daraus zu machen von jetzt seid doch mal dankbarer und auch noch mit so einer gewissen Unsicherheit, ob das für sie selber denn in allen Situationen funktionieren wird. Aber dann dem eben doch zu sagen, so, dass Dankbarkeit Menschen dabei helfen kann, so leichter durchs Leben zu gehen, trotz schwieriger Umstände, unabhängig von den Umständen. Und ich finde, in Vers 12 hier in unserem Text liegt so ein Hinweis versteckt dafür, warum das so hilfreich kann, wie das funktionieren kann, dass wenn wir insbesondere Gott unseren Dank zum Ausdruck bringen, dass uns das helfen kann. Ich finde, Vers 12 ist so ein bisschen ein verschwurbelter Satz. Julia hat das sehr schön vorgelesen. Aber er spricht von einem Erbe, das Gott in seinem Licht für uns bereithält. Und bei diesem Erbe geht es darum, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er uns erlöst hat. Das ist also was in der Vergangenheit eigentlich schon liegt, was auf einem Geschehnis in der Vergangenheit basiert. Und bei dem Licht, in dem dieses Erbe bereitgehalten wird, geht es um den Himmel. Da geht es darum, dass wir dieses Erbe irgendwann dann mal voll und ganz auskosten werden. Ja, geht es also um was in der Zukunft liegt. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir dankbar sind, wo wir Danke sagen, wo wir Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, können diese Vergangenheit und diese Zukunft sozusagen ein bisschen in unsere jetzige Situation reinbrechen und dafür so ein Gewicht, so eine Relevanz gewinnen. Ich will das kurz veranschaulichen, was ich damit meine. Erstmal kurz zum Himmel, zum Licht, zu dieser zukünftigen Hoffnung. Paulus erwähnt das schon mal im Text, weiter oben im Text in Vers 5, als was das uns schon jetzt in der Gegenwart anspornen kann, was uns anspornt und motiviert. Und dieser Himmel, diese Zukunft, die auf uns wartet, die wird in der Bibel immer wieder beschrieben als was ganz Wunderbares. Ja, so als der Ort, an dem wir uns endlich zu Hause fühlen können, an dem wir endlich mal angekommen sind, an dem wir ruhig sein können, an dem wir selber sein können. So der Ort, an dem wir komplett frei sind, an dem alles, was uns hemmt, irgendwie weg ist und wir uns so voll entfalten können. Ein Ort auch, an dem all unsere Sehnsüchte, all unsere Bedürfnisse zutiefst gestillt werden. Und auch ein Ort, an dem wir verstanden werden, ja, an dem jemand uns ins Herz schaut, uns versteht und uns liebt. Wie hilft uns diese Zukunftshoffnung, wie hilft uns das jetzt? Und ich habe mal so einen, ich glaube, es war ein Persönlichkeitstest, vielleicht hat es mir auch einfach nur jemand gesagt, aber es liegt so in meinem Wesen, dass ich mich schnell und oft missverstanden fühle, zutiefst missverstanden. Ich habe mich auch von diesem Test missverstanden gefühlt, von diesem Ergebnis. Aber es kommt schon immer mal wieder vor, dass ich so Gespräche habe und hinterher den Eindruck habe, ich dringe überhaupt gar nicht durch zu meinem Gegenüber. Ja, und gerade bei Menschen, die mir nahe sind, so bei engen Freunden, bei meiner Partnerin, bei meiner Familie, so ist das dann natürlich auch irgendwie ein tiefer Frustrationsmoment. So, oder ist das so ein Punkt, wo ich dann manchmal schon den Gedanken habe oder das eben auch ausspreche, Mensch, du wirst das nie verstehen. Ja? Oder in diesem Punkt werde ich bis in alle Ewigkeit einfach allein und unverstanden bleiben. Und Paulus sagt, das stimmt so nicht. Sondern es gibt eine Zukunft, in dem du auch in diesem Punkt, in deinem innersten Wesen, verstanden sein wirst. Ja, du bleibst damit nicht allein, zumindest nicht bis in alle Ewigkeit. Das ist nichts, worauf ich in der Situation komme. Ja, das dauert immer so eine Weile, bis ich diese Perspektive vielleicht wieder einnehmen kann. Aber so in dem Moment, wo ich das glauben kann, wo ich mich daran festhalten kann, dass das so kommen wird, wo ich dafür Danke sagen kann, in dem Moment spornt mich das tatsächlich auch an und motiviert mich das, vielleicht auch nochmal an meiner Kommunikation ein bisschen zu arbeiten, ja, vielleicht nicht um Mitternacht in einen zweistündigen Monolog zu verfallen und dann frustriert zu sein, dass mich niemand verstanden hat. Das motiviert mich, auch jetzt nochmal diesen Punkt zu suchen, dass ich verstanden werde. So Gott Danke zu sagen, hilft mir in diesem Punkt, nicht bitter zu werden und mich nicht in so eine Opferrolle zu verfestigen von, ich bin das große, unverstandene Genie dieser Welt. Meiner Welt. Ich glaube, genauso wie diese Zukunft dann eben in solchen Momenten eine Bedeutung für mein Hier und Jetzt gewinnen kann, genauso ist das auch mit der Vergangenheit, mit dem Erbe, mit dem, was Jesus für uns gemacht hat. Ja, ich habe das ja eingangs schon kurz gesagt, so ein Erbe, das ist was, da machen wir nichts für, das bekommen wir einfach, da hat jemand anderes sozusagen das erarbeitet und wir profitieren einfach davon. Und Vers 14 schreibt Paulus das dann auch nochmal explizit, durch Jesus sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Ja, also er ist derjenige, der hart gearbeitet hat und wir profitieren davon. So, dass diese Erlösung, das ist das Erbe, von dem Paulus hier spricht. Und der Theologe Hans-Joachim Eckstein hat mal den Punkt gemacht, dass es vielen Christen in seiner Beobachtung leichter fällt, das am Anfang des Glaubens irgendwie so anzunehmen, dieses Erbe, dieses Geschenk, Gott hat meine Schuld vergeben, Jesus hat das für mich getragen, dass dann aber so mit wachsender Dauer irgendwie doch die Erwartung an einen selbst kommt, jetzt doch auch Dinge irgendwie besser machen zu müssen und richtig machen zu müssen und so ein schlechtes Gewissen sich eben wieder einschleicht für die Fehler, die man macht. Oder für die Momente, wo man auch seinen eigenen Prinzipien so nicht treu geblieben ist. Und er formuliert dann einen Satz, der mich sehr bewegt hat. Und zwar sagt er, auch wenn wir in alte Muster zurückfallen, die wir eigentlich schon abgelegt haben wollten, ist damit unsere grundsätzliche Freiheit in Christus keineswegs in Frage gestellt. So diese Erlösung hängt nicht an unserem Verhalten und ob wir uns dementsprechend benehmen, ob wir das umsetzen. So, ich weiß nicht, ob ihr solche Momente kennt, wo ihr euch das selber so vorwerft, jetzt ist schon wieder dieselbe Reaktion, schon wieder dasselbe Muster, schon wieder dasselbe Ding, in das ich irgendwie reingefallen bin, vielleicht in einer Stresssituation oder so. Ich denke, wenn wir gerade in solchen Momenten das glauben können, dass wir frei sind, ja, wenn wir unser Erbe, unsere Erlösung von Gott annehmen können und einfach Danke dafür sagen können. Ich glaube, dann wird so mit der Zeit das prägende Verhaltensmuster für unser Leben nicht mehr nur unser eigenes, sondern genau diese liebevolle Hingabe von Jesus. So nicht mehr unser gieriger Griff, unser negatives, destruktives Verhaltensmuster vielleicht, sondern die Hingabe von Jesus. So, ich glaube, Gott Danke zu sagen, kann uns auch in diesem Punkt helfen, so nicht an uns selbst, an unserem eigenen Verhalten vielleicht manchmal zu verzweifeln, uns daran aufzuhängen und uns nicht so als Opfer unserer eigenen Schwächen, unseres eigenen Verhaltens zu inszenieren. Ich komme zum Schluss. Wie wird unser Glaube erwachsen? Indem er kindlicher Glaube wird. Und ich denke, Gott ist in uns am Werk und wir können uns daran einfach auch immer mal wieder nur freuen und Danke sagen. Und ich will das noch mit einer letzten Illustration verdeutlichen, welchen Unterschied das, glaube ich, in unserem Lebensgefühl machen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Es ist eine Illustration aus einem schon etwas älteren Animationsfilm namens Ratatouille. Und eigentlich geht es in diesem Film um eine Ratte, die einen sehr feinen Geschmackssinn hat und nicht mehr Müll essen will. Aber es gibt auch noch so eine Nebengeschichte, einen Seitenplot. Und zwar gibt es ein Gourmet-Restaurant, ein ehemaliges Gourmet-Restaurant in Paris, das einen großen Namen hatte, der Besitzer aber verstorben ist und jetzt der neue Chef das irgendwie runterwirtschaftet und irgendwie versucht, so mit tiefgefrorenem Fastfood und so da Geld zu machen. Aber es gibt auch ein Dokument, ein Testament, das bisher noch nicht zum Vorschein gekommen war und das dem Jungen, der da bisher immer geputzt hat und den Müll rausgebracht hat, das ihn als rechtmäßigen Erben sozusagen rausstellt. Das wusste er selber auch noch nicht. Aber es gibt jetzt dieses Dokument. Und dieser Junge und die Ratte, die sich zusammenfinden so in diesem Film, haben jetzt dieses Dokument eigentlich entdeckt. So, es ist zum Vorschein gekommen. Aber jetzt wird es ihnen geklaut von diesem neuen Besitzer, dem das natürlich überhaupt nicht ins Konzept passt. Und das fliegt dann irgendwie so in der Luft rum und die jagen dem irgendwie nach, so mitten durch Paris. Es gibt eine wilde Verfolgungsjagd, ob sie dieses Dokument irgendwie noch greifen können. Und es fällt fast in die Seine und es ist dann immer so die Frage, so, schaffen sie es jetzt? Kriegen sie dieses Ding? Können sie die tolle Zukunft, die eigentlich in diesem Dokument für sie liegt, können sie die greifen oder schaffen sie es doch nicht? Und ich habe manchmal das Gefühl, unser Glauben fühlt sich genau ein bisschen so an, wie diese Jagd. Wir versuchen irgendwie was zu greifen und fragen uns immer, reicht das jetzt aus? Ist das jetzt genug? Passt das schon? Ist das sicher? Und der Punkt, den Paulus, glaube ich, hier zu Anfang und dann auch immer wieder mit diesem Brief machen will, ist, dass unser Erbe sicher ist. Unsere tolle Zukunft, unser Erbe ist gesichert.